نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Wir machen weiter mit der Lektion 88, سورة الأعراف, Vers 1 bis 25. Wir machen heute den Teil 1. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir beginnen also Suratul A'raf, wie ich gesagt habe, ab Vers 1. Suratul A'raf gehört zu den mekkanischen Suren, ist also Makkiya, wie man sagt. Eine Sura ist Madani oder Madaniya oder Makkiya, also wurde in den Jahren offenbart, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam noch in Mekka war, dann gilt die Sura als Makkiya. Und über Suratul A'raf sagt man, dass sie ein Paar, also in der ungefähr gleichen Zeit, von Suratul An'am offenbart wurde. Also die Sura, die wir hier vor dieser Sura durchgenommen haben. Und manche Ulama sagen auch, sie wurde vor Suratul An'am offenbart. Das heißt also, sie ist nicht nur eine mekkanische Sura, sondern spezifisch kann man auch sagen, dass sie in der letzten Zeit von Mekka, also kurz vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, offenbart wurde. Und das wird auch an der Thematik dieser Sura sehr, sehr deutlich. An der Thematik kann man ablesen, dass dies in der letzten Zeit Mekkas offenbart sein muss, offenbart wurde. Und das kann man, und dementsprechend kann man die Sura also, was ihr Nuzul, ihre Herabsendung angeht, relativ genau einordnen. In der letzten Zeit Mekkas, was nochmal die Merkmale für die mekkanische Zeit, Merkmale dafür sind, dass die Muslime unterdrückt waren. Je später wir in der mekkanischen Zeit sind, desto mehr wurden sie auch unterdrückt. Die Mukhalafa, die Opposition des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, war immens groß. Die Mittel, die die Feinde des Islam, die Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam ergriffen haben, wurden immer drastischer, bis, wie wir wissen, sogar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er auswandern wollte, man ihn wirklich buchstäblich hat umbringen wollen. Ein Attentat auf ihn war geplant, also noch drastischer geht es ja nicht. Manche Ulama sagen auch, dass Suratul A'raf wurde nach Sura Sad offenbart, die natürlich dann auch eine mekkanische Sura ist. Es gibt eine Meinung, dass ein Teil, den wir inshallah in Zukunft dann also noch besprechen werden, aus Suratul A'raf Madaniya ist, also in Medina offenbart wurde. Nämlich die Stelle, wo es heißt, und frage sie nach den Leuten der Gemeinde oder der Stadt. Da geht es eben um die Yahud und wie sie den Sabbat gebrochen haben und so weiter. Wenn wir dann soweit sind, dann werden wir darüber sprechen. Aber alles außer dieser Stelle sind die Ulama sich relativ einig, dass dies eine mekkanische Sura ist. Von Nisa'i wird überliefert, von Aisha radiallahu an, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Salat al-Maghrib, im Gebet von Maghrib, Suratul A'raf zu lesen pflegte und er sie in zwei Raka'a aufteilte. Also Suratul A'raf, die ja relativ lang ist, in zwei Teile aufteilte und in der ersten Raka einen Teil las und in der zweiten Raka den anderen Teil. Und manche Ulama haben diesen Hadith als Sahih erklärt. Und Allah weiß es am besten. Al-A'raf ist von Urf, das Wort kommt von Urf. Und jeder hohe Ort oder jede Anhöhe, deswegen auch die Übersetzung, die Höhen, jeder hohe Ort, jede Anhöhe wird Urf genannt. Wie zum Beispiel auch Urfuddir nennt man den Kamm am Kopf des Hahns. Ja, dieser Vogel, also die Hahn und Henne, ja. Am Hahn ist ja dieser Kamm, den er auf den Kopf trägt. Und der ist ja ganz weit oben, also noch höher als sein Kopf quasi. Und das wird auch Urfuddir zum Beispiel genannt, nur dass ihr vielleicht eine Eselsbrücke habt. Daher kommt auch das Wort Ma'ruf und Ma'rifa. Ja, wenn etwas Ma'ruf ist, dann ist das wird das gebilligt, ja, was anständig und unter Billigkeit. Billigkeit jetzt nicht im Sinne von Gegensatz zu teuer, sondern was gebilligt wird, was als anständig gilt, was erkannt wird von den Menschen, was wohlbekannt ist. Daher kommt eben auch das Amr bil Ma'ruf, ja, und Ma'rifa und Ya'rifuna, also das Wort hatten wir schon einige Male, aber hier wirklich im buchstäblichen Sinne Al-A'raf, die Höhen. Und was hoch ist, natürlich, das wird von jedermann gesehen, daher eben das Wort von, die Bedeutung von Arifa oder von Ma'rifa, dass man etwas erkennt, Wissen erlangt über etwas, weil es eben natürlich sichtbar ist. Ja, daher eben dieser Zusammenhang. Genau, die Sura beginnt, so wie Suratul Baqarah, so wie Suratul Ali Imran und so wie einige anderen Suren im Koran, mit den الحروف المقطعة, die getrennt gelesenen oder die getrennten Buchstaben, die zusammengeschrieben werden, aber trotzdem getrennt gelesen werden, weil sie uns so überliefert wurden. Die wahre Bedeutung dieser getrennten Buchstaben, Alif, Lam, Mim, Sad, ist nur Allah alleine bekannt. Was die Ulama an Weisheiten versucht haben, daraus zu finden oder abzuleiten, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala damit uns, ja, und nochmal, das ist keine letztendliche Erklärung, sondern nur ein Versuch, eine Weisheit dahinter zu erkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit sagen will, oder wir erkennen damit eben die Allmacht und das All, die Allwissenheit von Allah, der mit denselben Buchstaben, mit denen auch wir sprechen, und jetzt natürlich der Araber, der Arabisch sprach, umso mehr, mit denselben Buchstaben, mit dem auch er sprach, ja, der normale Araber, und mit dem er Poesie kreieren konnte und sprechen konnte, mit denselben Buchstaben hat Allah ein Buch herabgesandt, ein Kalam, die Rede Allahs besteht aus denselben Buchstaben, und trotzdem ist kein Mensch jemals gewesen und wird auch niemals in der Lage sein, einen Vers oder eine Ayah hervorzubringen, wie sie im Koran steht. Ja, und das ist eben diese I'jaz des Koran, der uns eben, ja, ein Wunder des Koran, diese Unnachahmlichkeit des Koran, die nochmal hier unterstrichen wird, und Allah weiß trotzdem natürlich am besten über diese Buchstaben. Was bemerkenswert ist, dass oft, nachdem eine Sura mit den getrennt gelesenen Buchstaben beginnt, danach die Aya etwas über den Koran aussagt. Ja, eine Beschreibung über den Koran ist. Hier auch in diesem Fall, Kitabun unzila ilayka. Ja, also die Buchstaben und der nächste Vers ist irgendetwas, was über den Koran, über das Buch spricht. Und Allah weiß am besten, wie dieser Zusammenhang natürlich zu deuten ist. Es heißt also, Kitabun, ein Buch. Unzila ilayka, es wurde herabgesandt zu dir. Wer wird angesprochen? Der Gesandte Allahs, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Also die Aufgabe, warum das Buch dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gegeben wurde, die wird eigentlich in dem Wort litunzira bihi ausgedrückt, damit du damit warnst. Kitabun unzila ilayka litunzira bihi. Ein Buch, das auf dich herabgesandt wurde, damit du damit warnst. Das ist die eigentliche Aussage. Und dazwischen geschoben wurde etwas, فَلَا يَكُنْ فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ. Es soll seinetwegen, also wegen dem Buch, in deiner Brust, صَدَرِكَ, keine Haraj, Bedrängnis sein. Also das wird quasi eingeschoben in einer Art von Trost, wird hier ausgesprochen für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, Trost ausgesprochen, Mut zugesprochen, dass das Buch wurde auf dich herabgesandt, du sollst damit warnen, und was das Warnen angeht, soll in deiner Brust keinerlei Enge sein, keinerlei Bedrängnis. Das Wort Haraj, was hier für Bedrängnis gebraucht wird, von Harim, Harajim, bedeutet ursprünglich ein so dichter Busch, dass darin sich zu bewegen oder dran vorbeizukommen oder darin einen Weg zu finden, nicht mehr möglich ist. Also wenn etwas sehr eng ist und daher eben dann die Bedeutung von Enge, ja, wenn etwas dicht ist, dann ist eben auch eng darin, und dann eben wird auch die Bedeutung von Bedrängnis, ja, wenn dein Herz eng ist und wenig Platz drin ist, dann fühlst du diese Bedrängnis und ja, diese unangenehme Gefühl eben, und daher eben das Wort oder die Bedeutung von Bedrängnis. Manche der Ulama haben Haraj hier auch als Schak, Zweifel, gedeutet. So wie in anderen Stellen im Koran auch heißt, dass die Wahrheit ist von deinem Herrn, so sei nicht von denen, die Zweifler sind. Ja, also das wird auch in anderen Stellen des Koran so bestätigt, dass dies auch als Schak, als Zweifel gedeutet werden kann. Also eine Bedeutung wäre dann, es soll in deiner Brust keinerlei Zweifel sein. Und der Gesandte Allah war natürlich fern von jeder Art Zweifel, natürlich, aber nichtsdestotrotz wird ihm Mut zugesprochen und nochmal unterstrichen, dass nein, das Buch wurde auf dich herabgesandt, warne damit. Du sollst damit warnen, in deiner Brust soll keinerlei Zweifel oder auch keinerlei Enge oder Bedrängnis sein. Ja, wenn das Herz des Menschen eng ist, bedrückt ist, ja, dann ist ja zweierlei. Erstens, nichts geht mehr ins Herz hinein, ja, kann nichts mehr reinkommen, ist schon so eng und bedrückt. Ja, du kannst nicht mehr so richtig wahrnehmen, was man dir sagen will. Trost nützt dir nicht. Gute Worte, ja, verstehst du nicht. Ist alles eng, bedrückt. Du lebst wie in der Dunkelheit. Und andererseits eben auch, wenn man wirklich bedrückt ist, dann kann man auch nicht äußern, was in einem selber vorgeht. Also beidseitig, die Wege sind eng, sind zu. Ja? Und hier wird also dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, es soll keinerlei Haraj sein in deiner Brust, was die klare Darlegung dieses Buches angeht. Warne damit. Das ist eine Warnung für die Menschen. Und zwar, jetzt werden wir gleich noch genauer werden, Warnung für wen? Wa dhikra lil mu'minin, und eine Ermahnung oder auch eine Erinnerung für die Gläubigen. Also Warnung ist für die, die leugnen, und eine Erinnerung für die, die glauben. Ja, denn der, der glaubt, der muss ja dann, der weiß ja schon, der muss sich nur noch erinnern, der muss dann in dem Sinne auch natürlich gewarnt werden, aber er muss auch erinnert werden an das, was er sowieso schon als Warnung ernst genommen hat. Der Koran ist an sich ein Buch von froher Botschaft, von Warnung, auch klar, und auch an sich ein Buch von gutem Ratschlag, ja, von Wohlwollen. Es will Gutes für die Menschen. Wenn ein Mensch aber diese gute Ratschlag, diese Anweisung, diese Rechtleitung nicht annimmt, dann muss dieser eben gewarnt werden. Ja, also ja, der Koran ist auch ein Buch, wo gewarnt wird. Und das ja in manchen, bei manchen Menschen, sage ich jetzt mal, sehr, sehr negativ belegt. Ja, warnen und Angst und Schrecken versetzen direkt, heißt es dann. Und du verbreitest ja Panik. Ja, direkt wird das zu einem Extrem geführt und somit auch dann lächerlich gemacht. Aber das Warnen an sich, das Konzept von Warnen, ist eigentlich ein Konzept von Gutes wollen für den Nächsten. Ja, oder was denkt ihr über jemanden, der genau sieht, dass jemand zum Beispiel, man sieht auf der Straße, jemand hat nach dem Weg gefragt, okay? Und man sieht genau, nachdem er den Weg dann von jemandem erfragt hat, hat es vielleicht nicht richtig verstanden oder was auch immer, und dieserjenige geht in die falsche Richtung. Und man weiß genau, wenn er in diese falsche Richtung geht, dann kommt er genau zum gegenteiligen Ort, wo er eigentlich hin will. Und man sieht ihm an, er ist müde und er braucht jetzt wirklich sein Ziel und er muss wirklich jetzt schnell an sein Ziel ankommen, ansonsten wird es ihm schlecht ergehen. Und man steht daneben und amüsiert sich und warnt ihn nicht. Ja, das ist nicht unbedingt lobenswert. In diesem Falle wäre es eher lobenswert und angemessen und anständig gewesen, hätte er den anderen gewarnt. Ja, und das Wort warnen ist also nicht durchgehend bitte negativ zu verstehen. Und das Wort nadara, das haben wir auch schon oft besprochen, li tundira bihi, li ist ja damit, und tundira heißt du warnst. Die Wortwurzel ist nun dhal ra, nadara. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nadir, der Warner, ja, oder ein Warner. Und nadara bedeutet jemanden warnen mit shafaqa. Was ist shafaqa im Arabischen? Sagt man für die Milde des Vaters für sein Kind. Das ist so im typischen Shafaqa. Also nicht warnen und den anderen in Panikattacken versetzen und Angst und Schrecken und Horror verbreiten, sondern Nadara bedeutet jemanden so warnen, dass du mit Milde warnst. Und das muss nicht nur unbedingt die Art und Weise sein, du kannst auch mal strenger sein, aber du willst Gutes für den Nächsten. So wie ein Vater sein Kind warnt. Mit Liebe und nur, weil er das Beste für ihn will und nicht aus eigennützigen oder selbstsüchtigen Gründen. Ja, dann litundira bihi, und für uns alle gilt auch, hier wird zwar der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angesprochen, aber für jeden, der sich daran beteiligen möchte, auf die beste Art und Weise natürlich, nach dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er diese Botschaft auch in welcher Form, groß, klein, auch immer, weiter verbreiten will. Dann soll auch er wissen, dass er keinerlei Enge, Bedrängnis, Bedrücktheit verspüren soll beim Verrichten dieser Arbeit. Denn es wird immer so sein, dass auch wenn auf die beste Art die Botschaft weitergebracht wird und verbreitet wird, dann war es immer schon so und wird auch immer so sein, dass manche Menschen werden das gerne hören, gerne akzeptieren, und viele andere werden sich gegen dich wenden. Was soll man nun tun? Soll man die Arbeit nun lassen? Soll man sich zurückziehen? Soll man sagen, okay, die wollen ja nicht, dann, ja, dann höre ich die, ja, lasse ich diese Arbeit? Nein, man soll weitermachen. Ja, wenn einer jetzt wirklich, das heißt nicht, dass du genau die weiter warnst, die schon deutlich gemacht haben, dass du aufhören sollst, aber an sich machst du deine Arbeit weiter und lädst allgemein die Menschen weiter, denn es mag sein, dass wenn 5 abgelehnt haben, 2 oder einer vielleicht auch annimmt und akzeptiert. Ja, denn nochmal zurück in den Kontext, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam empfing den Koran, lernte den Koran, ließ ihn aufschreiben und dann erzählte er ihn. Und er rezitierte ihn vor denen, die um ihn herum waren. Ja, mal in einer Versammlung, mal in der im Haram, mal hat er die Leute eingeladen zum Essen, ja, am Anfang des Prophetentums zum Beispiel. Es gab verschiedene Szenarien. Und unter den Hörern gab es nun mal auch viele, die nicht Muslime waren und auch solche, die, obwohl sie beeindruckt waren vom Koran, hören, aber trotzdem solche Reaktionen hatten, die voller Opposition, voller Widerwillen und sogar voller Abscheu waren für das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihnen brachte. Und in vielen Stellen des Koran steht, dass dies für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr schwer war. Ja, wir lesen in Suratul Kahf und viele andere Ayat, wo es heißt, dass deine Brust ist eng, weil sie diese Botschaft verleugnen. Und es macht dich traurig, weil diese deine Botschaft oder die Botschaft Allahs verleugnen. Ja, der Prophet Sassam hat gefühlt für diese und wollte, dass die unbedingt geleitet werden, weil er Gutes für sie wollte. Und hier spendet Allah also dem Gesandten Trost, warne du, erzähle du, unterrichte sie. Ja, unterrichte sie, lass sie sich lustig machen, wenn sie sich lustig machen wollen, lass sie drohen, wenn sie drohen wollen, lasse sie planen, wenn sie planen wollen, planen im Sinne von verschwören, denn deine Aufgabe ist es, zu überbringen. Und nochmal, natürlich, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam konnte auch in diesem Sinne nicht wählen. Ja, soll ich jetzt ein bisschen was weglassen, das, was die vielleicht besonders in Opposition bringt, das lasse ich lieber weg. Er war der letzte Gesandte Allahs und seine Botschaft ist die abschließende und es war seine Verantwortung, dass er alles überbringen sollte. Und deswegen wird er hier nochmal, und das ist hier auch die letzte Zeit in Mekka, die Auswanderung wird bald passieren und hier wird also nochmal gesagt, dass nein, sag denen alles, was du zu sagen hast, fürchte dich nicht, Allah wird dir beistehen. Und so ist es auch passiert, Allah war sein Beistand und hat ihm an einem anderen Ort das gegeben, was er in Mekka nicht kriegen konnte. Die Freiheit, den Islam zu unterrichten. Ja, also Haraj, nochmal ist hier die Enge und nochmal eine andere Interpretation, dass es auch Schak, also Zweifel sein kann. Keines von diesen soll also in deiner Brust sein, was die Überbringung der Botschaft zu den Menschen angeht. Ob es nun Angst ist, dass sie dich leugnen oder dir schaden, denn wahrlich Allah wird dich bewahren und dir beistehen. Wa dhikra lil mu'minin. Dhikra ist auch dieselbe Bedeutung wie dhikr. Dhikr ist ja erinnern oder auch ermahnen. Aber dhikra ist in dem Sinne anders als dhikr. Das dhikra ist eine Erinnerung, die sehr oft und immer wieder getan wird. Also oft und immer wieder erinnern ist dhikra. Dhikra lil mu'minin. Diese Beziehung sollten wir als Gläubige zum Koran haben. Dass wir uns oft und immer wieder dadurch erinnern. In Surah Al-Dhariyat heißt es zum Beispiel, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. So ermahne oder auch so erinnere, denn wahrlich die Ermahnung, die Erinnerung nützt den Gläubigen. Der Prophet Sassim wird also aufgefordert, zu ermahnen und zu erinnern, denn dies nützt den Gläubigen. In Surah Qaf heißt es, Vers 45, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدْ. So ermahne oder erinnere mit dem Koran denjenigen, der das Versprechen oder die Drohung Allahs fürchtet, nämlich über die Strafe und über den Tag der Auferstehung und so weiter. Das heißt also, das ist auch interessant, dass auch derjenige, der schon glaubt an den Tag der Auferstehung, an die Drohung der Strafe und all das, ich meine, das ist ja schon viel, ja, da hat man ja schon eine bestimmte Ausmaß an Iman, hat man ja schon, wenn man diese Dinge fürchtet und daran glaubt, aber auch diese brauchen Erinnerung. Das ist eine große, große Wahrheit über uns selber, die wir, wenn wir sie erkennen, inshallah, ja, mit Allahs Erlaubnis, immer auf den rechten Weg bleiben werden, wenn wir das anerkennen über uns, dass wir brauchen immer wieder Erinnerung. Keiner von uns ist darüber erhaben. Egal, wie viel wir schon gelernt haben, wie viel wir schon uns bemüht haben, wir müssen immer wieder erinnert werden. Ja, diese Schicht von Unachtsamkeit, die zieht sich über das Herz, so wie, ja, wenn ihr ein Stück Eisen im Schnelldurchlauf, wenn die Kamera so schnell ist, ja, sehen würdet, wie es rostet, ja, so über die Jahre, wie der Rost sich so ganz schnell so hoch frisst, das ist so der Zustand unseres Herzens, oder kann sein, möge Allah uns bewahren, wenn wir uns nicht ständig immer wieder ermahnen. Von diesem Vers können wir auch lernen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam soll das weiter tun, was ihm aufgegeben wurde. Genauso gilt auch, oder können wir ableiten davon, lernen davon, dass wenn wir ein Hukm, ein Befehl Allahs vernehmen, dann denken wir auch oft, dass wenn ich das jetzt mache, ja, wenn ich das jetzt umsetze, und ich meine jetzt klare Befehle von Allah, ja, klare, eindeutige, die wirklich keinen Raum lassen für verschiedene Interpretationen oder verschiedene Auslegungen, klare Ansagen, wo ja, ganz eindeutig ist, das muss so und so sein oder das muss eben so und so nicht sein, dann denkt der Mensch auch oft, dass wenn ich das jetzt mache, dann wird der sauer, der wird unzufrieden mit mir, der wird gegen mich sprechen, die werden sich gegen mich wenden und so weiter. Und manchmal führt das wirklich so dazu, dass wir mit uns selber wie mit so einem zarten Glas umgehen, ja, dass, oh, mir darf bloß keiner was sagen, sonst, ja, kriege ich einen Riss, ich gehe kaputt. Ja, und das natürlich irgendwo bis zu einem gewissen Maße ist das gesunde ja, Menschlichkeit, dass man sich mit, ja, man möchte Würde behalten und man möchte nicht Schaden erleiden. Aber andererseits, jeder Mensch, der an einer großen Aufgabe arbeitet, für etwas Großes bereit ist, sich herzugeben, der muss auch bereit sein, eventuell kaputt zu gehen. Ja, und zwar in einem bestimmten Rahmen. Ja, und muss bereit sein, dafür zu opfern. Denn ansonsten sind große Arbeiten dann eben für die anderen da, die bereit sind, für diese Sache auch selber kaputt zu gehen oder einen Riss zu riskieren. Ja, und nochmal, das ist natürlich in einem bestimmten Kontext. Sinnlose Opfer sind natürlich auch nicht erwünscht, wo keiner was davon hat. Ja, das ist auch nicht jetzt im Sinne von Islam. Aber ihr versteht mich richtig, wenn es für große Dinge geht, die für ein großes Wohl da sind, dann muss es auch immer Leute geben, die bereit sind, dafür etwas zu ertragen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alle Propheten, von denen uns im Koran berichtet wird, waren sicherlich ein Beispiel, ein Symbol dafür, dass sie sehr viel ertragen haben. Ja, und sehr, sehr bereit waren, auch kaputt zu gehen für die Sache, die Allah ihnen aufgetragen hat. Und Allah hat sie immer wieder beschützt und Allah hat sie immer wieder bewahrt. Ja, also wenn das Haraj Shak heißt, dann wäre das, wie ich vorhin die Aya erwähnt habe, Al-Haqqu min Rabbika fala takum min al-mumtarin, die Wahrheit von deinem Herrn, so sei nicht von denen, die Zweifler sind. Also so wird der Prophet Sassam auch getröst und gestärkt, dass, ja, er war fern von Zweifel, aber das wird komplett kategorisch nochmal ausgeschlossen, dass, ja, denk nicht mal dran, ja, das gibt's gar nicht. Und das ist natürlich für uns auch ein Vorbild. Und daraus lernen wir auch, ja, manchmal sind wir auch mit uns selber sehr hart, ja, ist die Wahrheit, Schwester, ja, das, du darfst nicht mal Schwäche zeigen und das muss jetzt ratzfatz gehen mit der Umsetzung und dies und das. Klar, man soll sich motivieren und man muss auch manchmal auch, ja, zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist, alles gut und schön, aber wenn sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er bedarf dem nicht, aber Allah subhanahu wa ta'ala nichtsdestotrotz stärkt ihn und spricht ihm gut zu im Koran, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam erhaben war von jeder Art von Schwäche oder na'udhu billah von Schak, ja, dann auch wir brauchen manchmal das Gute zusprechen und diese Hoffnung und diese Stärkung und ja, denn egal wie wahr etwas ist, wenn alle gegen dich sprechen, dann kann es auch den Stärksten erschüttern. Und deswegen braucht auch der Stärkste eine Erinnerung, eine Stärkung, ein gutes Zusprechen, ein Mut zusprechen. Und das finden wir natürlich auch im Koran, aber sollten wir auch in den Leuten des Koran vorfinden. Ja, und dieses Thema auch, dass die Brust eng wird wegen dem Verhalten der Leugner, das haben wir immer wieder im Koran, in Surah Hud, Suratul Kahf, also wirklich ganz einige Ayat, wo ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Ja, und nochmal, ein Gesandter kann das auch nicht so machen, dass er manches verschweigt und manches eben überbringt, denn er ist ein Gesandter und der Gesandte Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der letzte aller Gesandten und für ihn war die Verantwortung und Aufgabe natürlich umso größer. Es soll also keine Enge sein, überbringe, warne und erinnere. Ittabi'u ma unzila ilaykum und ihr alle, nicht nur der Gesandte hat eine Aufgabe, sondern ihr alle, folgt dem, was herabgesandt wurde zu euch. Unzila ilaykum. Es wurde nicht nur auf den Gesandten Muhammad s.a.w. offenbart, sondern uns wurde es offenbart. Und zwar nicht im Sinne, dass wir eine Offenbarung bekommen haben und jetzt irgendwie alle Propheten sind. Ja, dasselbe Wort wird zwar gebraucht, aber natürlich ist ein Unterschied zwischen dem Nuzul auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und in der Art, wie wir den Koran dann durch ihn erhalten haben. Aber nichtsdestotrotz, der Koran, der auf uns herabgesandt wurde, uns gegeben wurde, ist mir Rabbikum. Und das ist hier für Ta'zim des Koran, für die Herrlichkeit und die Gewaltigkeit des Koran, wird das hier so ausgedrückt, dass euch wurde was gegeben, mir Rabbikum, von eurem Herrn. Allah hätte auch sagen können, von dem Herrn Muhammads wurde ihm ein Buch gegeben, das er euch geben soll. Aber nein, wir werden direkt angesprochen. Und deswegen sollen wir dem auch folgen. Ittabi'u, von Taba'ain, folgen etwas, jemanden oder etwas direkt folgen, den Fußspuren von etwas folgen. Ma unzila ilaykum. Und ittiba sagt man zu etwas, im Gegensatz zu ta'a zum Beispiel. Ta'a heißt Gehorsam. Und ittiba im Gegensatz zu Gehorsam ist, ob der andere dir sagt oder nicht sagt. Ob er dir befehlt oder nicht befehlt, du folgst ihm. Und ta'a ist, wenn jemand dir befehlt, dann gehorchst du. Und zwar gerne. Ja, aber ittiba ist noch ein Stück weiter, dass, ob der jetzt sagt, komm hinter mir her oder nicht, du folgst dem einfach. Ja, folgt dem, was von eurem Herrn euch herabgesandt wurde. Und وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ihr folgt also dem Buch Allahs, was von eurem Herrn zu euch gekommen ist, herabgesandt wurde. Und außerdem, und jetzt im Fall der Jahiliyyah-Araber, was sie ansonsten an Awliya, an Shuraka, an Götzen, an Teilhabern Allahs folgten und deren in Aberglauben und abergläubische Gesetze folgten, das haben wir in Surat al-An'am auch schon besprochen, diesem soll man nicht folgen. Also all dem, was dem im, zu dem im Widerspruch steht, was mir Rabbikum ist, dem soll man nicht folgen. Du kannst nicht gleichzeitig in zwei Richtungen fahren. Ja, die eine führt Richtung Falschheit und Batil und die andere führt Richtung Wahrheit und zu Allah hin. In beiden Richtungen auf einmal kann man nicht gehen. So, wenn ihr das eine tun wollt, müsst ihr das andere lassen. Wie wenig seid ihr eingedenk, wie wenig ihr bedenkt. Dieses Qalilan Ma, wenn Qalil plus Ma erscheint in dieser Struktur, Qalilan Ma, dann ist das ein Ausdruck für wie wenig, sehr, sehr wenig, was ihr bedenkt. Sehr wenig oder wie wenig, schon quasi so ein bisschen Erstaunen in der Aussage, wie wenig bedenkt ihr. Also im Sinne von, für kurze Zeit seid ihr eingedenk, für kurze Zeit gedenkt ihr und dann vergesst ihr wieder. Ja, für kurze Zeit gedenkt ihr und dann vergesst ihr wieder und haltet euch nicht daran. Also man soll dem folgen, was offenbart wurde, nicht denen folgen, die dagegen handeln, zu etwas anderem aufrufen, was dem entgegengesetzt ist. Ob es nun Gesetze der Shuraka sind, ob es jetzt Halal als Halal nehmen, wenn es von jemandem außer Allah bestimmt wurde und deren Haram als Haram nehmen, ob das jetzt Imame sind, Priester sind, irgendeine Art von Philosophie ist, dass man dies als Grundlage nimmt für Recht und Unrecht, wahr und unwahr, das ist, was hier verboten wird. Und nochmal, hier werden die Ansagen, die Befehle nochmal ganz klar und deutlich aufgeführt. Nochmal, das ist die letzte Zeit in Mekka und die klare Darlegung für die, die immer noch leugneten, seit Jahren schon leugneten, die wird hier nochmal zum Abschluss gebracht. Das, so ist es. So müsst ihr das eigentlich machen. Das wird von euch verlangt. Sagt nachher nicht, ihr wusstet es nicht. Ja, nicht, dass ihr am Tag der Auferstehung sagt, wir wussten ja gar nicht, das stand da ja nicht klar, was wir jetzt machen sollen. Da stand nur, folgt dem Buch Allahs. Da stand nichts davon, dass wir den anderen Sachen nicht folgen dürfen. Nein, hier ist es ganz deutlich, hier habt ihr alle Informationen, die ihr braucht, um den rechten Weg zu finden, zu befolgen und zum richtigen Weg zu kommen. Zum richtigen Ziel zu kommen. Ja, wenn ihr denen, die außer Allah sind, den Awliya, und das können, wie gesagt, ja alles Mögliche an denen sein, die eben außer Allah zu Herren oder zu Allah-ähnlichen Gottheiten oder Instanzen genommen werden, wenn ihr diesen folgt, dann wird euch das von Allahs Befehl abirren lassen. Wie wenig seid ihr eingedenk? Dieser Ausdruck wird oft im Koran vorkommen. Qalilan ma, ja, wie wenig seid ihr eingedenk? Wie wenig, wie wenig dies, wie wenig das? Das wird schon noch einige Male so vorkommen. Im Koran heißt es ja auch in Surah 12, Vers 103: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Und die meisten der Menschen, und selbst wenn du danach strebst oder wenn du es wünschst, sind nicht Gläubige. Ja, und dann, also qalilan ma, also auch in dem Sinne, wie wenig seid ihr eingedenk? Also wie wenige von euch könnte das dann auch? Hier heißt es nicht so, aber in anderen Ayat wird also auch gesagt, dass wie wenig Menschen sind überhaupt die, gehören zu denen, die eingedenk sind. Oder im Koran heißt es auch, das haben wir schon gelesen zusammen, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Das lasse ich jetzt mal unübersetzt, das müsstet ihr schon können. Das haben wir schon gemeinsam besprochen. Ja, und solche Themen kommen immer wieder im Koran. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمْ قَائِلُونَ. Jetzt merken wir auch in dieser Sura, in Suratul Araf, wird der Glauben nochmal richtig dargestellt. Die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird nochmal klar dargelegt, so und so und so. Und wir werden in Suratul Araf auch ganz viel über die vergangenen Völker lesen und wie deren Ende war. Und dass die meisten von ihnen bestraft wurden und die wenigen Gläubigen immer von Allah errettet wurden. Und dass dies die Sunna von Allah ist, die Art und Weise von Allah ist, wie er eben mit den Völkern umgeht. Und damit soll eben auch den Leugnern nochmal klar gemacht werden, das schaut mal, die Zeit kommt zu Ende, wo ihr noch selber vielleicht entscheiden könnt oder kann zu Ende kommen. Und schaut euch das Beispiel der Früheren an, nicht, dass es euch auch so ergeht. Wa kam min qaryatin, kam min. Wenn das zusammen so erscheint, dann bedeutet das, wie viele, 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 viele Städte, viele, viele Gemeinden haben wir vernichtet. Kam min. Ja, Kem heißt wie viel und Min heißt von. Wenn das so zusammen erscheint, heißt das wie viele, viele, viele Städte, Gemeinden. Qarya sagt man zu jeder, man kann es auch für Dorf sagen oder auch Stadt. Also ein solcher Ort, wo die Leute gemeinsam miteinander leben. Ja, also nicht eine Einöde irgendwo verlassen, sondern wo die Leute gemeinsam leben. Wenn es klein ist, dann ist es Dorf. Wenn es ein bisschen größer ist, dann Stadt. Wenn es noch größer ist, ist es eine Großstadt. Ja, also Qarya kann man für all dieses kann man das benutzen. Und wie viele Städte? Ahlaknahum von Ha, Lam, Kaf. Halak ist die Vernichtung. Ahlakna, Ha. Und Ha ist hier für die Städte. Das lernen wir noch, warum das Singularpronomen ist. Wenn es doch, Qaryatin ist streng genommen auch Singular. Qarya ist Singularform. Aber wegen dem Kam, Min können wir das auch als Städte übersetzen. Ja, das ist so, wenn nach Kem eben ein Nomen erscheint, dann kann man das auch als Plural verstehen, auch wenn es so alleine für sich genommen als Singular gelten würde. Wie viele Städte hat Allah schon vernichtet? Das ist nicht nur einmal passiert, nicht zweimal, auch nicht dreimal, auch nicht viermal, viele, viele Male. Von denen Geschichten, die Geschichten, die wir im Koran lesen, das sind noch lange nicht alle. Allah sagt im Koran, und wir haben keine Gemeinde oder Stadt vernichtet, ohne dass davor ein Warner zu ihnen gekommen ist. Also mit anderen Worten, es gibt noch viele andere, von denen wir euch nicht berichtet haben. Wie oft ist das wohl schon passiert? Wie groß ist die Güte von Allah, dass er immer wieder auch Warner geschickt hat? Seine besten Menschen, seine Lieblinge, seine Awliya. Ja, jeder Prophet ist auch ein Wali von Allah, subhanahu wa ta'ala. Seine Awliya, seine Lieblinge hat er zu den Menschen geschickt, von denen Allah wusste, dass die meisten von denen werden meinen Propheten belästigen, töten wollen, ärgern, verleugnen, ihn erniedrigen. Und trotzdem hat immer wieder Warner geschickt, lange Zeit gewarnt und letztendlich diejenigen vernichtet, die trotzdem leugnen wollten und trotzdem den Propheten, den Gesandten, je nachdem, opponiert haben, befeindet haben, sich über ihn erhoben haben. Ja, so werden die Leute beschrieben im Koran, die von Allah eine Vernichtung empfangen haben. Ja, die werden nicht nur einfach als, ja, nicht geglaubt, ja, die wussten ja von nichts, die wussten ganz genau, die wurden gewarnt, die wurden unterrichtet und haben gewählt, sich dem zu entgegenzusetzen. Und auf sehr gewaltige oder gewaltsame Art oft. Ja, das werden wir hier in Suratul Araf sehr schön sehen. Viele Geschichten hintereinander, wo uns das ganz deutlich werden wird, was sind das denn für Leute, was sind das für Charaktereigenschaften, die Allah dazu bringen, dass er diese Menschen vernichtet. Möge Allah uns bewahren. Faja'aha ba'suna, unsere Gewalt. Ba's heißt wörtlich Gewalt und hier heißt es aber im Sinne von Strafe. Unsere Strafe kam zu ihnen, nämlich diese Städte, kam zu den Städten. Wann? Bayaten, bei Nacht. Bayat kommt von Ba-Ya-Ta. Ihr kennt alle bestimmt das Wort Beitun, Haus, ja, wo man wohnt eben. Und Beitun kommt von Bayat, wenn etwas bei Nacht ist, weil spätestens, wenn Nacht ist, kehren alle in die Häuser zurück. Ja, also das ist der Ort, wo du die Nacht verbringst, wo du schläfst, wo du dich zurückziehen kannst, das Haus. Ja, da ist eben der Zusammenhang, aber Bayatun heißt eben, wenn etwas bei Nacht passiert. Yubayitun, wenn Leute sich nachts treffen und nachts miteinander etwas planen, da sagt man Yubayitun, das kommt auch im Koran vor. Ja, nachts, über Nacht, also wenn in der Nacht schläft der Mensch meistens oder ruht er, auhum qa'ilun, oder während sie zu Mittag ruhten. Qa'ilun, von Qailula, ja, ist das ein Wort, ist die Mittagsruhe gemeint. Qailula kennt ihr bestimmt, wenn man mittags schläft. Gerade in heißen Ländern ist das eher gängig, denke ich mal, als in Ländern, die sowieso kühl sind, wo die Tage kürzer sind. Aber in warmen Ländern, wo die Mittagshitze auch wirklich groß ist, da ist das gang und gäbe, dass man sich mittags zurückzieht. Diese Qailula bedeutet nicht unbedingt, dass man auch wirklich schläft. Ja, wenn überhaupt, dann kurz schlafen, nicht so lang. Und man an sich auch nur zurückziehen und ruhen, ja, zu Hause sein und dort ruhen. Das ist Qailula. Ja, das Wort kommt von Qaf, Ja, Lam. Qaf, Ja, Lam. Nicht wie Qaul. Qaul kommt von Qaf, Wau, Lam. Da ist der Unterschied. Ja, diese Siesta machen, ja, wie in den südlichen Ländern. Das ist am Tag oder am Mitte des Tages schlafen, in der Hitze des Tages. Das ist Qailula. Beide Zustände, Bayaten oder Qailun, sind also Zustände, die mit Schlaf zu tun haben. Und mit Schlaf ist Symbol auch für Unachtsamkeit, für Ghafla. Ja, das heißt, die merken nichts, erwarten nichts und können sich auch nicht vorbereiten. Und können den Schaden, der auf sie, ja, hereinbricht, über sie hereinbricht, können diesen auch nicht von sich abwehren. Ja, das heißt, Allah erfasste sie in einem Zustand, wo sie nichts dagegen ausrichten konnten. Als ob sie, wenn sie wach gewesen wären, dagegen hätten etwas ausrichten können. Hätten sie ja sowieso nicht. Ja, aber dadurch, dass Allah ausdrückt, dass sie in einem besonders verwundbaren Moment, wo sie in Ghafla waren, komplett unachtsam, dass dann die Strafe über sie kam, das unterstreicht nochmal ihre Hilflosigkeit und auch ihre Ghafla, ihre Unachtsamkeit. Ihre Unachtsamkeit hier nochmal Ausdruck gefunden im Bayaten auhum qa'ilun. Und Rafla hier im Sinne nicht von Unachtsamkeit gegenüber der Botschaft, das ja sowieso, sonst wären sie ja nicht bestraft worden, sondern hier im Sinne von, dass sie sich nicht bewusst sind, was um sie herum passiert. Ja, erst als die Strafe dann schon hereinbricht, wenn es schon komplett zu spät ist, dann wird ihnen auf einmal bewusst, dass, oh, jetzt kommt es ja zu Ende. Das sehen wir gleich. Dass sie schon dann irgendwann merken, dass was gerade mit ihnen passiert. An dieser Tatsache übrigens, ich habe ja gerade gesagt, dass in dieser Sura sind viele Geschichten von den früheren Völkern und wie sie errettet wurden, die wenigen von ihnen errettet wurden und die meisten eben bestraft wurden. Darin können wir übrigens auch lernen, dass mit der Masse zu gehen, um Wahrheit zu finden, ist nicht unbedingt das, was der Gläubige tut oder irgendjemand tut, der die Wahrheit finden will. Ja, es mag Zeiten geben, wo Rechtschaffenheit so verbreitet ist, dass eine große Masse von Menschen ihr folgt. Das kann sein und das war auch oft in der Geschichte natürlich so. Aber an sich gilt, dass, ja, und das wird im Koran auch immer wieder bestätigt, dass man lieber nicht mit der Masse der Menschen gehen sollte. Mit dieser Aussage muss man natürlich aufpassen, weil andererseits wird uns Muslimen natürlich auch gelehrt, nachdrücklich, unterstrichen, mit Ausrufezeichen auch gelehrt, dass man an der Jama'a der Muslime festhalten soll. Und die Jamaa ist ja dann eine Art von Masse, ja? Deswegen das bitte nicht falsch verstehen. Mit Masse wird hier nicht die Masse der Gläubigen gemeint, ja? Und dass man sich von denen quasi so abseits hält und für sich so eine eigene Wahrheit zusammenbastelt und nur einen anderen hat, der auch, wie sagt man, so wie du denkst und ja, ihr beiden habt die Wahrheit gefunden und alle anderen haben es nicht verstanden. Das ist nicht die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und auch nicht die Sunna des Sahaba und auch nicht die Sunna der Tabi'in und auch nicht der Sunna der rechtschaffenen Gelehrten. Ja, und das wird uns auch nicht, das wird uns verboten im Koran und im Hadith, dass man sich so verhält. Man soll an der Jama'a, an der breiten Gesellschaft, Gemeinschaft der Gläubigen daran festhalten. Ja, was das bedeutet, inshallah, möge Allah uns eingeben, dass wir Möglichkeit geben, dass wir das nochmal genau besprechen. Aber hier ist mir nur wichtig gewesen, wenn wir sagen, nicht der Masse folgen, nicht, dass ihr das falsch besetzt, das Wort Masse. Ja, weil dann kann das schief gehen oder falsch verstanden sein. Auhum, qa'ilun, unsere Strafe kam über sie nachts oder während sie Mittagsschlaf hielten. Qa'ilun waren. Ja, und das sind beides Zeiten von Rafla und von Ruhe und von ja, Ausruhen und man will jetzt gerade nichts tun und dann kommt die Strafe über diese Menschen. Möge Allah uns bewahren. Allah sagt auch im Koran in Sura 7, Vers 97 und 98: Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Sind denn die Leute der Städte, fühlen sie sich sicher? Sind sie sicher davor, dass unsere Strafe zu ihnen nachts kommt oder während sie schlafen? Nee, und während sie schlafen? Oder fühlen die Ahlul Qura sich sicher, dass unsere Strafe zu ihnen vormittags kommt, während sie spielen? Mit Spielen ist hier nicht gemeint, dass sie wirklich spielen, sondern ihre Tätigkeiten im Alltag des Lebens. Und vormittags arbeiten die meisten Menschen. Ja, ihre Arbeit wird als Spiel bezeichnet. Ja, und dazu kommen wir noch mit Allahs Erlaubnis, dass wir das nochmal genauer erklären. Ja, hier ist das nur interessant, nochmal kurz festzuhalten. Dieses Thema, dass die Strafe jederzeit über die Menschen hereinbrechen kann und auch früher ist, dieses Thema kommt im Koran auch immer wieder vor. Das ist auch so ein roter Faden im Koran, dass die Strafe Allahs ist wahr, sie kann hereinbrechen und sie kann jederzeit hereinbrechen. Das ist eine große Arroganz des Menschen, wenn er sich vor dieser Strafe in Sicherheit wägt. Ja? Und deswegen diese ganze Kultur von, möge Allah uns bewahren, diese Kultur von Hochmut. Wirklich, wie über Allah weiß, ob das stimmt. Es gibt natürlich auch viele Legenden und dies und das, aber die Biografen haben das aufgeschrieben. Wir wollen natürlich keinen jetzt was Falsches in den Mund legen, aber wenn diese Biografien stimmen, dann soll der Kapitän von der Titanic, glaube ich, oder nicht, also nicht, das glaube ich nicht, das weiß ich, aber der Kapitän soll das angeblich gesagt haben über die Titanic, dass selbst wenn Gott wollte, könnte er dieses Schiff nicht sinken lassen. Ja, und siehe da, ja, wir wissen, was passiert ist. Also diese. Nicht nur vor der Strafe, sondern dass an sich was passieren kann. Man soll natürlich jetzt nicht ständig in Panik und Angst leben. Ja, es gibt natürlich eine gesunde Mitte. Aber wie kann der Mensch, der jeden Tag schlafen muss, der Ruhe braucht, der lange Zeit kennt, jeden Tag, Stunden von Zeiten kennt, wo er hilflos wie ein Baby ist, ja, weil er schläft, der weiß nicht mal, was im Zimmer vor sich geht. Ja, jemand kann reinkommen und irgendwas wegnehmen, er wird das gar nicht wahrnehmen. Und er behauptet über sich, er wäre sicher vor, dass ihm etwas passieren könnte. Und da sehen wir schon diese Illusion, zu der der Mensch fähig ist, über sich selber zu haben. Möge Allah uns so bewahren. Und das ist Ghafla. Und darum ruft Allah uns auf, Taqwa zu haben, Bewusstsein, dass wir uns hüten vor dem Zorn Allahs. Und dazu gehört eben, dass wir uns bewusst sind über uns selber, über Allah, über das, was ihn erzürnen würde und so weiter. Ja, und natürlich, wir werden dann auch lernen, Allah zerstört, vernichtet nicht eine Stadt einfach so, sondern sie haben natürlich davor eine Vorgeschichte gehabt. Sie haben ihre Gesandten verleugnet, haben ihre Gesandten opponiert aufs Übelste, haben ihnen Schaden zufügen wollen und so weiter und so fort. Wir lesen zum Beispiel im Koran, und wahrlich, Gesandte wurden vor dir auch erniedrigt, im Sinne von, dass lustig gemacht wurde über ihnen. Und dann hat das sie umgeben, die sich lustig machten, genau das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Also hier sind Leute, die aktiv sich amüsieren und sich erhöhen, arrogant erhöhen über die Menschen, die zu ihnen kommen und nichts von ihnen wollen und sie nur warnen wollen. Ja, also das Thema kommt auch im Koran immer wieder vor, dass die Strafe Allahs kommt nicht einfach so. Ja, sie waren in Rafla, die Strafe Allahs bricht über sie hinein und spätestens dann wachen sie auf. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. So ist, also hier steht, so war ihr Ausruf, ja, aber im Sinne von so ist das immer, ja, wenn das bestimmten Menschen passiert. So war ihr Ausruf, als unsere Gewalt, nochmal, hier Strafe, über sie kam, dass sie nur sagten, ja, illa an qalu, also das war das Einzige, was sie sagten. Wir haben gewiss Unrecht getan. Dieses da'wahum, das kommt ja von Dua, wie wir auch Dua, Bittgebet machen. Und die Ulama haben das ausgelegt als entweder wirklich Dua, sie machen wirklich, fangen an Dua zu machen. Und in dieser Dua geben sie vor allem also zu, dass inna kunna zalimin, das ist eine Art von Dua, dass du vor Allah erstmal zugibst, dass du Unrecht getan hast. Wie in der Dua von Adam und Hawa alaihim salam, wo sie sagen, Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Oder die Dua von Yunus, wo er sagt, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Wahrlich, ich war einer der Unrecht handelnden. Also das ist eine Art von Dua zu machen, dass du nicht nur bittest Allah, sondern auch zugibst, was du bist und damit Allahs Rahma eben auf dich herabziehst. Also, dass sie wirklich Dua machen, als die Strafe hereinbricht und damit quasi auch Tauba machen und einsehen, dass sie falsch waren bis jetzt. Oder auch, dass ihr Ausruf, also so wie wenn jemand ruft, ja, dass, ach, wir waren Unrecht Handelnde und dass sie damit quasi sagen wollen, dass das, was sie bis jetzt getan haben, nicht in Ordnung war, dass es das Falsche war und dass sie das jetzt erst erkennen. Ja, und beides ist relativ nah aneinander und Allah weiß es am besten. An einer anderen Stelle im Koran steht auch, fällt mir gerade ein, ich weiß jetzt leider nicht genau wo, in einer anderen Stelle heißt es auch, dass sie sagen, immer wieder, sie sagen das immer weiter, vermasalet, ja, sie sagen immer weiter, diese eine Aussage, während die Strafe über sie hereinbricht, während sie bestraft werden, sagen sie immer weiter, dass wahrlich wir waren von den Unrechthandelnden. Also dann können sie auf einmal gar nichts anderes mehr sagen. Ja, bis dahin haben sie diese eine Aussage nicht über die Lippen bekommen. Und wenn es dann soweit ist und zu spät ist, dann sagen sie nichts anderes mehr. Und das ist das. Man muss manchmal im Leben den richtigen Moment finden und den darf man nicht verpassen. Man kann nicht immer alles zu jeder Zeit machen. Das wissen wir auch, wenn im Streit zum Beispiel. Ja, wenn, es gibt bestimmte Punkte, wenn du einmal zu weit gehst, das kannst du nie wieder zurücknehmen. Das war dieser eine Moment, dieser eine Punkt, den durftest du nicht, ja, da hättest du das Falsche nicht sagen sollen. Und dann, danach war es zu spät. Danach zu sagen, ja, aber danach war ich ja dann ruhig. Ja, oder dann habe ich mich abgeregt. Ja, aber das, ja, das war da zu spät. Das war einfach nicht mehr, das konnte nicht mehr getragen werden. Und so in vielen, vielen Dingen im Leben, besonders auch nochmal, weil wir jetzt ein Kurs sind und alle lernen wollen, auch was das Lernen angeht. Man kann es nicht immer auf ein andermal verschieben. Würden wir alle gern, ich weiß, das Leben ist hart und ja, ich kann das voll nachvollziehen und auch verstehen, aber wir wissen nicht, wie lange wir Zeit haben. Wir wissen nicht, ob es in Zukunft vielleicht sogar noch enger für uns werden wird. Wenn wir jetzt unser Leben als eng vielleicht wahrnehmen, dann wer hat uns garantiert, dass es in Zukunft besser sein wird? Wir haben Hoffnung, natürlich, aber keiner kann das garantieren. Vielleicht ist jetzt sogar die beste Zeit, die du noch hast von deinem Leben. Und in Zukunft wird es nur noch schwieriger. Allah weiß es am besten. Ja, ich will das jetzt nicht schwarz malen und soll man auch nicht. Man soll immer Hoffnung haben und Allah kann alles leicht machen, was er will. Allah ist der, der die Dinge leicht macht und auch schwer macht. Das ist ganz klar. Aber es gibt Momente, die muss man nutzen. Es gibt Momente, die muss man nutzen. Es gibt Dinge, die muss man sofort tun. Und es gibt Dinge, die erdulden keinen Aufschub. Und es gibt Dinge, die, wenn sie gemacht werden, zum falschen Zeitpunkt überhaupt gar nichts mehr bringen. Gar nichts mehr. Nichts mehr. Dann ist es nur noch leere Worte, leere Luft. Jetzt sagen diese Leute genau das Richtige. Inna kunna zalimin. Perfekt. Genau das soll der Gläubige sagen. Bei Yunus a.s. hat dieselbe Aussage, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin, hat ihn aus dem Bauch des Fisches in der Dunkelheit des Meeres und der Dunkelheit der Nacht, hat ihn da rausgeworfen und ihn ans sichere Land gebracht. Wegen seiner Aufrichtigkeit, weil er den richtigen Moment gefunden hat. Weil er das aus tiefstem Herzen gesagt hat. Diese hier sagen das zu einem falschen Zeitpunkt und es kommt nicht aus der Tiefe ihres Herzens. Warum? Denn es ist erst dann passiert, als die Strafe schon über sie hereingebrochen ist. Das ist so wie die Aussage am Tag der Auferstehung von manchen Leuten, dass unser Herr, jetzt sehen wir, jetzt haben wir gehört und gesehen und verstanden, schick uns zurück, jetzt werden wir glauben und rechtschaffene Werke tun. Und Allah sagt, nein, ihr lügt jetzt. Und ihr habt auch vorher schon gelogen, selbst wenn ich euch zurückschicken würde, würdet ihr dasselbe tun, was ihr vorher getan habt. Das sind dann leere Worte, wenn man bis zu diesem Zeitpunkt eben nicht geglaubt hat. Möge Allah uns bewahren, dass wir mit den wichtigsten Dingen, die unabdingbar sind für unser Wohlergehen, dass wir diese verpassen und dass wir mit denen zu spät sind. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Und deswegen ist das Wissen und das Lernen so wichtig. Denn das Lernen und das Wissen gibt uns überhaupt die Möglichkeit zu entscheiden, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Was ist primär und was ist sekundär. Und das fehlt vielen Menschen. Das hat mit Unwissenheit auch zu tun. Und deswegen möge Allah uns dieses Geschenk niemals wegnehmen, dass wir zu den Lernenden gehören dürfen. Möge Allah uns das erhalten. Und das heißt auch, das habe ich schon gesagt, dass diese Aussage an einer anderen Stelle im Koran heißt es auch, dass sie diese Aussage immer weiter sagen werden, dass wahrlich wir waren, aber es wird von ihnen nicht mehr angenommen. Und an jenem Tag also, die Strafe kommt über sie, dann sterben sie und dann wird es irgendwann einen Tag geben, wo das Ganze sogar noch weitergeht. Ja, also mit der Strafe ist auch nicht getan, sondern dann müssen sie in dieser Zwischenzeit warten. Die ist dann auch nicht angenehm für die, die Allah geleugnet haben. Und dann gibt es einen Tag der Auferstehung. Und dann wird man nochmal gefragt. Also schaut mal, was durch eine Leugnung für ein kurzes Leben, was damit alles auf dem Spiel steht. Ja, also erstmal die Strafe kann kommen, dann der Tod, dann der Todeszustand im Barzach, dann auferstehen, dann nochmal gefragt werden und dann wieder bestraft werden. All das muss man erleiden. Warum? Weil man nicht bereit war, die Wahrheit zu akzeptieren. Mindestens, nur das. Ja, auch so, wenn man dann Sünder gewesen ist oder was auch immer, da hat man wenigstens Hoffnung, dass man irgendwie bewahrt bleiben kann. Das eigentliche Verb ist nas'ala. Ja? Nas'ala, wir fragen. Und hier ist für Zukunft gemeint, wegen dem Kontext. Ja, der Tag der Auferstehung ist gemeint. Dieses Lam, fa heißt dann oder so. Ja, also das wird die Folge sein. So wird die Folge sein von dem, was vorher passiert ist. Und das Lam ist hier für Ta'kid. Sicherlich wird das so sein. Gewiss werden wir sie fragen. Und das Nun mit Shadda am Ende ist auch nochmal für Ta'kid. Also sicherlich, bestimmt werden wir sie fragen. Wen? Diejenigen, die zu denen gesandt wurde. Also die Gemeinschaften, zu denen die Gesandten geschickt wurden. Walanas alanna al-mursalin. Und wir werden auch ganz bestimmt die Gesandten befragen. Also jeder wird verantwortlich sein. Jeder wird gefragt werden. Ja, man könnte ja sagen, die Gesandten haben ja nichts falsch gemacht. Aber nein, auch die werden gefragt, nämlich, das haben wir schon im Koran gelesen, ob sie die Botschaft überbracht haben. Und wie die Antwort ihrer Völker war. Auch die werden befragt. Erinnert euch an den Dialog von Isa a.s. am Ende von Suratul Ma'idah, wo er sagt, Allah, solange ich unter ihnen war, habe ich sie genau das unterrichtet, was du mir gesagt hast. Und als du mich abberufen hast, dann weißt du besser über sie Bescheid. Ja, so ungefähr, das ist der Sinn der Ayat. Das haben wir schon gelesen. Also selbst ein Isa a.s. muss noch erklären und sagen, obwohl er natürlich keine Strafe zu befürchten hat und keine Strenge von Allah zu befürchten hat, aber das ist einfach die Gerechtigkeit vom Tag der Auferstehung. Und das ist einfach die Rolle, die wir als Mensch haben, dass wir sind verantwortlich für das, was wir getan haben, für die Verantwortung, die Allah uns gegeben hat. Das lässt uns auch an das Hadith denken. Kullukum ra'in, jeder von euch ist ein Hirte. Wörtlich Hirte, gemeint ist damit, jeder von euch hat eine Verantwortung. Jeder von euch. Keiner kann sagen, ach, ja, der und der hat ja die Verantwortung für uns. Wie, was weiß ich, in einem Land kann man sagen, ach, der Diktator ist schuld an allem. Nein, jeder ist verantwortlich. Jeder ist in seinem persönlichen Bereich verantwortlich. Man kann nicht immer alles auf andere schieben. Ja, die Regierung. Immer ist es die Regierung. Die kann korrupt sein, die kann komplett falsch sein, aber trotzdem hast auch du einen Verantwortungsbereich. Soweit Allah es dir gestattet. Jeder von euch ist ein Hirte. Der Mann ist Hirte über seine Familie. Die Frau ist Hirte über die Verantwortung in ihrer Familie, ihre Kinder und was für, ja, Besitz ihres Mannes oder wenn sie eigenen Besitz hat und über ihre Verantwortungsbereich. Der Knecht, dein Arbeiter, dein Bediensteter ist verantwortlich für seinen Arbeitsbereich. Auch er ist verantwortlich. Ein Knecht, ein Unfreier sogar. Das ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Verantwortlichkeit jedes einzelnen Menschen. Und das ist das, was den Menschen dann, ich sag's mal, ja, salopp, gerade hält. Diese Pflicht- oder Verantwortungsgefühl. Verantwortungsgefühl. Ich muss gerade stehen. Und wenn man das hat, dann ist man auch mehr mit sich selber beschäftigt, als mit den Fehlern der anderen. Ja, natürlich, die Fehler der anderen tun auch weh. Man will das Gute für den anderen, man soll das Gute gebieten. Aber das ist nicht dann alles, was dich nur beschäftigt. Denn du wirst alleine auferstehen. Und was hast du dann vor Allah zu sagen? Was hast du mitzubringen? Klar, das darf man auch nicht immer in das andere Extrem führen. Ja, jeder soll nur auf sich selber schauen. Es gibt eine soziale Verpflichtung auch. Ja, man muss auch die anderen unterrichten oder helfen. Ja, hilf deinem Bruder, dem Ungerechten und dem Unrechtleidenden und so weiter. Das ist auch die Lehre des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber nicht so weit, dass du dich selber komplett vernachlässigst. Ja, und deine Fehler und deine Verantwortung so dein toter Winkel sind, wo du nichts siehst. Alle werden gefragt werden, jeder ist verantwortlich. Die Gesandten werden gefragt und deren Gemeinschaften werden gefragt. Das haben wir auch schon besprochen in Surah Ali Imran, glaube ich, kam das schon vor. Oder Surah Al-Baqarah. Ja, am Anfang haben wir das schon besprochen, wie manche Völker auch lügen werden. Dass nein, wir wussten von gar nichts. Und Allah wird dann deren Propheten fragen und die sagen, doch, haben wir. Und dann wird Allah Zeugen bringen. Oder nach Zeugen fragen. Und Nuh a.s. zum Beispiel, haben wir damals gelesen, wird sagen, ja, ich habe Zeugen, die Umma von Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Und dann wird die Umma von Muhammad gefragt werden. Und sie werden aufgrund des Wissens, das sie aus dem Koran haben, Zeugen Aussage ablegen für Nuh a.s. Ja, aber wenn wir gar kein Wissen vom Koran haben, selber kein Schimmer haben von dem, was im Koran steht, dann wie sollen wir dieser Rolle gerecht werden? Ja, die Gesandten werden also gefragt, was für eine Antwort habt ihr erhalten von euren Gemeinschaften? Sie werden sagen, wir haben kein Wissen, Allah wird sie weiterfragen und so weiter. Das haben wir, wie gesagt, das Thema schon besprochen. Ja, und die Gesandten nochmal werden gefragt über das, was sie überbracht haben. Ja, nicht, dass ihr jetzt auch denkt, dass die Gesandten vielleicht dann, ja, Sünden haben die ja in dem Sinne nicht. Die sind ja sündenfrei, sagt man jetzt so. Also die sündigen nicht in dem Sinne, wie Menschen sündigen. Die haben höchstens Verfehlungen. Das ist jetzt ein langes Thema, das möchte ich jetzt nicht besprechen, aber die sind nicht Sünder in dem Sinne. Sie werden gefragt über das, was sie überbracht haben. Allah wird sie fragen und dann فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. Und dann werden wir ihnen bestimmt, ganz gewiss, bestimmt, sicherlich berichten, erzählen, und zwar mit Wissen. Aus vollem Wissen werden wir ihnen berichten, was wirklich war. وَمَا كُنَّا رَائِبِينَ. Denn wir waren ja nicht abwesend. Allah war ja ganze Zeit mit dabei. Allah hat gesehen und bezeugt, was passiert ist. Und er stellt nur diese Gerechtigkeit her am Tag der Auferstehung, dass es Zeugen gibt und dass alles bestätigt wird in der Tat, was wirklich geschehen ist. Aber er war niemals abwesend und er wird ihnen berichten am Tag der Auferstehung über das, was sie gesagt hatten oder getan hatten, ob es klein war oder groß war. Nichts entkommt der Wahrnehmung oder der Kenntnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Und er ist niemals unachtsam über irgendetwas. Ja, er hat das vollkommene Wissen, was wir uns niemals eben nicht mal vorstellen können, was das vollkommene Wissen überhaupt bedeutet. Ja, wie wir im Koran auch gelesen haben, kein Blatt fällt, ohne dass er weiß, und kein Korn in den Dunkelheiten der Erde, wala ratbin, wala yabisin illa fi kitabin mubin. Ja, das haben wir schon gelernt, das übersetze ich jetzt auch nicht mehr, das müsst ihr eigentlich schon verstehen. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ. Und das Wägen, also das Waagschalen sein werden, in denen gewogen wird, ja, das Wägen wird an jenem Tage, was ist jener Tag? Der Tag der Auferstehung. Al-Haqq ist wahr, wird sein, nämlich der Wahrheit entsprechend. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ. Das Wägen wird passieren, wird sein, an jenem Tag, der Wahrheit entsprechend, ist wahr. Ja, das wird sein und daran gibt es nichts zu rütteln. Ja, das ist eine Grundlage von unserem Glauben, wie wir sagen, Aqida, dass wir an die Waage am Tag der Auferstehung glauben. Ja, das darf man auch nicht symbolisch nehmen oder dies oder das. Das ist ein Grundpfeiler in unserer Aqida, dass wir an das gewogen werden der Taten glauben. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Erstmal das Wort wasn. Wasn, wow, sei, nun, wasn, wow ist ein bisschen schwierig, das fällt manchmal weg, in manchen, wie in dem Wort Misan, ja, da sieht man das auf einmal nicht mehr, aber die Wurzel ist, wow, sei, nun, bedeutet die Miqdar, die Quantität von etwas erfahren, erkennen, messen, ja, ja, also wie viel etwas ist. Auch im Sinne von, wie schwer etwas ist, ja, wie viel Kilo eben, wie viel Gramm zum Beispiel, ja, dass etwas gewogen wird. Und das wird basierend auf Haq sein, komplett wahr wird sein, das Wiegen. Und diese Waagschale am Tag der Auferstehung, die ungleich der Waagschalen in der Welt, im Leben dieser Welt, wird nicht nur auf die Menge oder Größe schauen oder auf das Gewicht, sondern auch auf die Aufrichtigkeit, mit der etwas getan wurde. Auf die Korrektheit, mit der etwas ausgeführt wurde. Auf die Hingabe, mit der etwas ausgeführt wurde. Ja? Das heißt also, das Gewicht wird auch dadurch gemehrt, dass etwas nicht unbedingt schwerer ist, sondern etwas aufrichtiger gewesen ist. Dadurch mehrt sich dann auch das Gewicht dieser Tat. Das heißt, nicht nur die Quantität, ja, oder die Maßeinheit wird gewogen, sondern diese Waagschale am Tag der Auferstehung wiegt auch die Qualität einer Tat. Die Qualität, wie gut, wie aufrichtig, wie ergeben Allah gegenüber, wie in was für schweren Umständen, wie sehr musste man opfern, um das zu tun. Ja, in einer Waagschale dieser Welt ist zum Beispiel 1 Kilo oder sagen wir mal 10 Gramm Gold genauso schwer wie 10 Gramm Felsstein. Ja, da wird nicht gemessen, dass das eine nichts wert ist, das findest du an jeder Straßenecke, und das andere sehr viel wert ist, weil danach geschürft werden muss. Das schafft die Waage dieser Welt nicht. Ja, die normale Waage. Natürlich gibt es ja, Hightech-Messgeräte natürlich, die vielleicht das anders messen, aber wenn es um das Gewicht geht, ist eins gleich dem anderen. 10 Gramm, 10 Gramm. Ein Kilo, ein Kilo. Aber die Tag, am Tag der Auferstehung, die Waage, die wird der Wahrheit gemäß sein. Und die wird zum Beispiel, alles, was auf Nichtigkeit basiert, wird in dieser Waagschale kein Gewicht haben. Ja, wie Allah sagt, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ, ich glaube, يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Ja, ich habe den Vers gleich hier. Ich werde ihn euch gleich nochmal vorlesen. Ja, dass wir werden am Tag der Auferstehung ihnen, also denen, die auf ja, Nichtigkeit basiert haben, die etwas angebetet haben, was keine Realität hatte, keine Essenz hatte, nichts, ja, nichts war am Ende, deren Taten werden kein Gewicht haben, nämlich deren guten Taten, deren schlechten schon, ja, aber deren guten Taten werden nicht das Gewicht einer guten Tat haben, weil sie nicht für Allah waren, weil sie nicht aufrichtig für Allah ergeben waren, weil sie nicht dafür da waren, Allah Zufriedenheit zu erlangen. Allahs Zufriedenheit zu erlangen. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Mawazin ist Plural von Misan, ist entweder Plural von Misan, und Misan ist das Mittel, um etwas zu wiegen, also die Waage, Waagschale, ja? Worin man etwas tut, um, ja, eine Seite Bananen, die andere Seite Gewichte, um rauszufinden, wie schwer diese Bananen sind. Oder Mawazin ist Plural von Mausun. Und Mausun würde dann bedeuten, das, was gewogen wird. Also die Taten, das, ja, diese, der Inhalt, der gewogen wird, der auf die Waagschale gelegt wird. In beiden Fällen kommt es auf selbe hinaus, dass wessen Waagschale oder wessen ja, Gewicht, was gewogen wird, wem das schwer sein wird. Also wer viel oder schwere Taten hat. Und nochmal, was macht die Tat schwer? Nicht nur, dass du viel gemacht hast oder eine große Tat gemacht hast, sondern eine kleine Tat kann auch schwer sein auf der Waage, wenn sie aufrichtig war zum Beispiel. Oder eine sehr wertvolle Tat war. Ja, zwar klein, aber sehr, sehr wertvoll. Dessen Waagschale schwer sind, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Jene, das sind die, denen es wohl ergehen wird. Warum kann ich das so betonen? Weil ulaika, und dann wird nochmal hum gesagt. Fa ulaika humul muflihun. Jene, das sind die, die erfolgreich sein werden. Muflih ist der Erfolgreiche, dem es wohl ergeht. Der ja, nicht zu befürchten hat, der nicht bestraft wird und der von Allah, ja, dem es gut ergehen wird. Solche sind erfolgreich. Ja, das Thema hatten wir auch ganz am Anfang von Surat al-Baqarah, das Konzept von Erfolg. Ja, was erachten wir als Erfolg und erfolgreich? Was haben wir für Kriterien, um Erfolg zu messen? Klar gibt es auch weltlichen Erfolg, ja, wie Status und Macht und all diese Dinge, aber die sind nicht der wahre Erfolg. Ja, denn jemand, der Macht und Status und Wohlhaben zum Beispiel ist, es mag sehr wohl sein, dass er der unerfolgreichste Mensch ist bei Allah und wenn er stirbt. Mag das sein oder nicht? Ja, ein Pharaon, ein Nimrod, all diese Tarut und falschen ja, Götter, die von sich verlangten oder verlangten von ihren Leuten angebetet zu werden, die können sehr, sehr unerfolgreich sein und ihr Misserfolg kann grenzenlos sein. Ja? Deswegen, was ist unser Kriterium? Ich möchte ganz kurz, das ist ein kleiner Exkurs, der gehört nicht wirklich zu Tafsir, aber ich finde das irgendwie wichtig, dass uns das nochmal bewusst wird, dass, ja, was macht die Waagschale schwer, was für Modelle für Vorbilder haben wir in unserer Geschichte von Leuten, die erfolgreich waren. Natürlich haben wir Omar, Abu Bakr, die auch natürlich Führer der Gesellschaft waren, die berühmt waren, die in jedem, jeder mochte sie, jeder wollte wie diese sein. Das haben wir auch. Und dann haben wir aber auch andere. Wir haben zum Beispiel eine Frau, die als eine schwarze Frau beschrieben wird, dessen Name nicht mal bekannt ist. Also der das Hadith überliefert, der weiß nicht mal, wie diese Frau hieß. Wir wissen nichts über diese Frau. Ich meine nicht mal den Namen, ja. Und die hat aber, die pflegte die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu fegen, sauber zu machen. Die ist irgendwann gestorben, kein Mensch kannte sie, die hat halt da ein bisschen, ja, ausgeholfen, Putzkraft, sagen wir heute, ja. Wer kümmert sich da schon? Die ist gestorben, die Sahabe haben sie begraben und, ja, war halt weg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist irgendwann aufgefallen ihm, dass die ist nicht mehr da und hat nach ihr gefragt. Und sie sagten, ja, Rasulullah, wir wollten dich nicht stören, die ist gestorben. Der Prophet Sassim hat darum gebeten, dass man ihm das Grab dieser Frau zeigt und ist hingegangen und hat für diese Frau Dua gemacht. Das ist Erfolg. Das ist Erfolg, auch wenn kein Mensch deinen Namen kennt. Aber das ist eine erfolgreiche Frau. Und jede von uns würde mit dieser Frau tauschen, um die Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bekommen. Dann haben wir ein anderes Beispiel für Muflih, ein erfolgreicher Mensch, ein wahrlich erfolgreicher Mensch, ein Beduine zur Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und Beduinen waren eben anders als die zivilisierten Stadtmenschen, ja, die belesen waren, oft auch, nicht alle Araber, klar, aber oft auch eben, ja, zivilisiert, Stadtmenschen, Händler und so weiter. Es war ein einfacher Mann, ein Beduine, der kam ab und zu nach Medina, um Sachen zu verkaufen. Und war so ein kleiner Händler eben, ärmlich, ja, keine Bildung, Beduine und so weiter. Sein Name war Suhair. Und Jibril a.s., in der Überlieferung heißt es, kam einmal zum Gesandten Allah, Allah s.a.w. und sagte, soll ich dir jemanden zeigen, den Allah liebt und du sollst ihn auch lieben. Und er zeigte ihm Suhair. Und der Gesandte Allah s.a.w. ging zu Suhair, stellte sich hinter ihn, hielt ihm die Augen zu und er überliefert, dass er konnte den Duft der Hände des Propheten s.a.w. auf seinen Augen, auf seinem Gesicht vernehmen. Den Duft der Hände des Propheten s.a.w. Und er sagte, wer ist das? Und der Prophet s.a.w. machte einen Spaß und sagte, wer kauft diesen Sklaven? Und Suhair sagte, ja Rasulullah, ich bin nichts wert. Und der Gesandte Allah s.a.w. sagte zu ihm, das wahrlich bei Allah bist du nicht wertlos. Ja, also bei Allah bist du etwas wert, das war die Bedeutung. Und mögen wir alle geopfert sein für diese Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er uns sagt, dass wir bei Allah etwas wert sind. Das ist Erfolg. Ja, oder sagen wir mal, das ist auch Erfolg. Ja, das heißt nicht, dass jetzt irgendwie ein Abu Bakr, weil er berühmt war, na'udhu billah, der war der Beste dieser Umma nach dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber das ist auch erfolgreich sein. Ein Suhair, eine Frau, dessen Namen wir nicht kennen. Ein Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi war ein Sahabi des Propheten, war eigentlich ein Sklave, hat sich dann durch Arbeit und so weiter einiges an Wohlstand erarbeitet in Mekka. Und dann war es eine derjenigen, der alleine nach Medina auswandern musste. Ja, Abu Bakr oder andere sind in Gruppen manchmal ausgewandert, aber die mussten halt einzeln auch oft oder nur in kleinen Gruppen, weil die Quraysh sie verfolgt haben. Und Suhaib al-Rumi ist ausgewandert, die Quraysh hinterher, und er hat sich dann irgendwie verschanzt hinter einem Hügel und sagte, dass, Mekkaner, ihr wisst, ich bin der beste Pfeilbogenschütze unter euch und ich werde schießen und ich werde viele von euch treffen, lasst mich in Ruhe, lasst mich gehen. Wenn ihr mich gehen lasst, dann sage ich euch, wo mein Besitz in Mekka versteckt ist. Alles, was er hatte, der war ja alleine unterwegs, wie viel kann man denn mitnehmen? Und alles, was er zurückgelassen hatte, hat er hergegeben, die Mekkaner natürlich direkt vereinverstanden, sagten, okay, ja, die haben den wahrscheinlich für vernunftlos gehalten. Das, wie kann man denn alles hergeben, nur damit er nach Medina geht, mittellos. Und er kam dann mittellos, buchstäblich, in Medina an. Und der Prophet Sassim empfing ihn und sagte zu ihm, Rabihat tijaratuka ya Abu Yahya. Dein Handel war erfolgreich oder war profitabel, o Abu Yahya. Wer hatte ihm das gesagt, was passiert war? Ja, Allah hat ihn unterrichtet über Suhaib al-Rumi, das, was er geopfert hat. Und die Aya in Surat al-Baqarah, dass von den Menschen gibt es manche, die sich selbst hergeben im Streben nach der Zufriedenheit Allahs. In Surat al-Baqarah, so ungefähr ist die Aya, die sagt man, ist über diesen Vorfall von Suhaib al-Rumi, sein Geschenk an diese Umma, offenbart worden. Das sind ja auch erfolgreiche Menschen. Deswegen nochmal, ja, für uns, dass wir auch Klarheit nochmal haben, dass das ist, worauf wir hinarbeiten. فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und alles andere, ja, rechts, links, schön und gut, wenn es kommt, ist gut. Man muss auch fleißig sein, natürlich, aber nicht auf Kosten dessen, was dich bei Allah zu den Rechtschaffenen gehören lässt. Ja, wie es im Hadith auch heißt, Sahih Hadith, dass wahrlich, es wird gebracht werden mit einem gewaltigen, dicken, also Menschen ist damit gemeint, am Tag der Auferstehung, der so mächtig und wohlgenährt war, am Tag der Auferstehung, und er wird bei Allah nicht das geringste Gewicht haben. Der wird nichts sein bei Allah. Ja, und in Dunya war der jemand, wenn natürlich die Araber auch, klar, das waren Zeiten, wo man Hunger kannte, und wohlgenährt sein war ein Merkmal von Wohlstand. Dann heißt auch im Koran, Surah 21, Vers 47, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Und wir werden die Waagschale legen in Gerechtigkeit am Tag der Auferstehung, für den Tag der Auferstehung, und keiner Seele wird im geringsten Unrecht getan. Und selbst wenn es das Körnchen, Senfkörnchen, ja, wäre, so klein wie ein kleinstes von etwas, wir werden es herbeibringen und es reicht, wir reichen als Abrechner. Ja, und das Thema kommt auch ganz oft im Koran vor. in einigen Suren. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ und so weiter. Also so ähnlich wie diese Aya hier auch. Das sind Sura 23, Vers 101 und 103. Und an einigen anderen Stellen auch. Unter den Ulama gibt es einige Auslegungen, wie dieses Wiegen und dieses in Waagschale gelegt werden denn aussieht. Ja, da gibt es so ein paar Meinungen, ich werde sie euch jetzt mal auflisten und Allah weiß es am besten, am Ende ist es Ilmul Ghaib, keiner von uns war da und kann sagen, so ist es 100%. Alles basiert auf den Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, diese verschiedenen Meinungen und Allah weiß es am besten. Es wird gesagt, dass die Taten, auch wenn sie nicht materieller Art sind, zum Beispiel ein Wort, wenn ich sage Subhanallah, das ist eine Tat. Aber wo willst du jetzt diese Subhanallah einfangen oder wiegen? Ja, aber auch wenn das so ist, wenn sie nicht materieller Art sind, werden sie trotzdem gewogen werden. Wie wird das sein? Manche sagen, Allah wird ihnen physisches Gewicht verleihen am Tag der Auferstehung. Von Ibn Abbas heißt es, oder das wird zurückgeführt auf Ibn Abbas, radiallahu an, dass den Taten wird also physische Gestalt oder Gewicht verliehen werden, in welcher Form auch Allah es will. In einem Sahih-Hadith heißt es, zum Beispiel als Beleg dafür, dass Ibn Abbas das sagt, dass die Sura Al-Baqarah und Sura Al-Imran werden am Tag der Auferstehung erscheinen in der Gestalt von zwei Wolken oder in der Gestalt von zwei Objekten, die Schatten geben, oder in der Gestalt von zwei Reihen von Vögeln, die eben dann demjenigen, der sie zu lesen pflegte, Schatten spenden werden. Ja, das heißt also, es sind Suren, die gesprochen werden, aber die werden eine Art von Gestalt bekommen am Tag der Auferstehung. Auch in einem Sahih Hadith wird gesagt, dass der Koran wird seinem Gefährten erscheinen in der Gestalt eines hellgesichtigen jungen Geschöpfes, jungen Mannes. Und derjenige wird ihn fragen, dass, wer bist du? Und diese Gestalt wird antworten, ich bin der Koran, der dich nachts vom Schlaf abhielt und dir Durst am Tag verursachte, also weil man ihn so viel gelesen hat. Möge Allah uns zu solchen Leuten machen. Ja, und das sind halt die Hadithe, die dann zu dieser Meinung führen, dass diese Dinge kriegen physische Gestalt, die Allah ihnen geben wird. In einem anderen Hadith heißt es auch über die Befragung im Grab, Ibn Kathir hat erwähnt das Hadith, dass ein junger Mann mit einer hellen Gesichtsfarbe, also ja, dieses Licht eben im Gesicht, und einem guten Duft wird zu dem Gläubigen kommen und ihn fragen, der Gläubige wird ihn fragen, wer bist du? Die Gestalt wird antworten, ich bin deine guten Taten. Das heißt, die gute Tat wird irgendwie, das ist jetzt für das Grab, Gestalt annehmen. Genau, dann wird auch gesagt, dass die weitere Auslegung von wie die Taten gewogen werden, wird auch gesagt, dass das Buch der Taten, wir wissen, die Engel, die bei uns sind, an der zu der rechten Seite und auf der linken Seite, die uns immer begleiten, die dokumentieren unsere Taten und die haben bestimmte Mittel, wie sie eben auch alle Taten dokumentieren können, die, mit denen Allah sie ausgestattet hat. Und wir haben also ein Tatenregister. Ja, ein Buch unserer Taten und diese Bücher, diese, ja, ich meine, wir Menschen haben sogar schon Chips, ja, oder was weiß ich, USBs, wo ganze Bücher drauf sind, dann für Allah ist es nichts Schweres, wenn wir Menschen sowas mit unseren begrenzten Mitteln erschaffen, im Anführungsstrichen erfinden können, dann für Allah ist es kein Schweres, dass er auch unsere Tatenregister, in welcher Form auch immer, wiegen wird, wie es in einem Hadith heißt, dass ein Mann wird gebracht werden am Tag der Auferstehung, der 99 Schriftrollen haben wird mit Sünden und Verfehlungen. Und sie werden auf der linken Seite der Waage gelegt werden und die werden so lang sein, wie sein Auge reicht. Und dann wird ein kleine, wie so eine Karte, ja, gebracht werden, auf der La ilaha illallah steht. Und er wird sagen, oh mein Herr, was soll diese Karte ausrichten gegen all diese Schriftrollen? Und Allah wird sagen, dir wird kein Unrecht angetan. So wird diese Karte auf die andere Waagschale, auf die andere Seite gelegt werden. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und siehe da, die 99 Schriftrollen werden hochgehen. Und die Karte, die eine Karte, diese eine Schriftpapierstück, wird schwerer sein. Das ist bei Tirmidhi und gibt ähnliche Hadithe. Oder bei Tirmidhi ist ein ähnlicher Wortlaut. Und er sagt, das ist authentisch. Es wird auch gesagt, das ist eine andere weitere Auslegung, dass die Person selber, also ihr und ich, ja, also wir als selber als Personen gewogen werden, dass das das Wiegen ist. In einem Hadith heißt es, dass am Tag der Auferstehung wird ein dicker Mann gebracht werden, aber er wird bei Allah nicht das Geringste wiegen, nicht mal so viel wie der Flügel einer Mücke. Ja, und dann rezitierte der Gesandte Allah s.a.w. Folgende Aya: فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Und wir werden ihnen am Tag der Auferstehung keinerlei Gewicht beimessen. Und das quasi als Beleg dafür, dass die Person selber gewogen wird. Ein anderer Beleg dafür ist auch, der Prophet s.a.w. sagte über Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud war ein sehr dünner und drahtiger Sahabi. Er hatte sehr dünne Beine. Einmal stieg er auch eine Palme hoch und sein Bein hat sich entblößt. Und ein paar Sahabe haben angefangen zu, jetzt nicht kaputt lachen, aber ja, sowas ähnliches. Ne? Das ist, oh, guck mal, wie drahtig oder wie dünn. Und der Prophet Sassam sagte über Abdullah ibn Mas'ud: Wundert ihr euch über die Dünne des Beins, ja, von seinem Bein, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, sie sind schwerer auf der Waage als der Berg Uhud. Und damit hat er quasi angedeutet, dass Abdullah bin Mas'ud selber gewogen werden wird, also der die Taten gemacht wird, auf der Waagschale von Allah ist er schwerer als der Berg Uhud. Ja, und es ist also, und manche Ulama sagen auch, dass man diese Bedeutungen vereinen kann miteinander und dass all das passieren wird, in welcher Form Allah auch will. Das ist Ilmul Ghaib. Wir können nur diese Meinungen zitieren. Tatsache ist, der Glaube an das Gewogenwerden der Taten, in welcher Form auch immer, ist wahr, ist Teil der Aqida eines Muslims und er darf daran nicht im geringsten zweifeln. Ja, wie es auch heißt, zum Beispiel, zwei Wörter sind leicht auf der Zunge, aber schwer auf der Waagschale. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Andererseits wissen wir auch, dass, natürlich Dhulm wird auch gewogen, wenn man jemanden belästigt hat, unterdrückt hat. All das wird gewogen werden. In Sahih al-Bukhari gibt es ein Hadith, was mir gerade auch einfällt. Das ist aus Bukhari, aber ich kann den genauen Wortlaut jetzt nicht. Dass wenn jemand für Allahs Weg, um Allahs Willen, ein Pferd zum Beispiel bereithält, weil damals hat man Dschihad geführt oder Krieg in den Krieg gezogen, auf dem Pferd, klar, heute wird das ein Panzer sein oder was auch immer, ja, aber damals waren es die Pferde, in der Gegend waren es die Pferde oder Kamele, und da in dem Kontext heißt es eben, dass wenn jemand ein Pferd ernährt und sich darum kümmert, um es eben fisabilillah zu benutzen, und im Hadith heißt es sogar der Abfall des Pferdes, also ja, die Exkremente sind damit gemeint, sogar das wird ihm angerechnet werden. Denn wenn man sich um ein Pferd kümmert, muss man sich darum ja auch kümmern. Ja, und man ernährt das Pferd und so weiter. All das wird in die Waage gelegt. Ja, und das heißt zum Beispiel auch jetzt, wenn ihr Sachen benutzt, um zu lernen, das ist auch fi sabilillah. Ja, um Allahs Willen, um für den Weg des Islam Wissen zu erlangen, Wissen zu verbreiten, eine Autofahrt hinter sich zu legen, das Beziehen, das bezahlt wird, das Auto, die Abnutzung des Autos, was benutzt wird, der Stift, der benutzt wird, die Tastatur vom Laptop oder was auch immer, die benutzt wird. All das ist fi sabilillah. Mit Allahs Erlaubnis wird all das in die Waagschale gelegt werden. Ja, und das nichtsdestotrotz, das Gewogenwerden der Taten ist eine Härte des Tages der Auferstehung. Möge Allah diese Härte uns erleichtern. Denn dann steht alles auf dem Spiel. Ja? Man hat nur diese eine Chance im Leben, das richtig zu machen, damit es dann dort gut ausgeht. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind ja dann diejenigen. Ja, das steht da. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ. Diejenigen. Sie haben sich selbst verloren. Die haben keinem geschadet. Selbst ein Pharaon, der so viel Fassad auf Erden verbreitet hat, am Ende hat er sich am meisten geschadet. Ja, die schaden sich selber am meisten, die mit wenig guten Taten und viel schlechten Taten bei Allah ankommen. Viel Gutes und wenig Schlechtes, das sollte die Devise sein. Oder gar nichts Schlechtes, weil wenn wir gar nichts versuchen, dann schaffen wir auch nur wenig, das ist in der Natur des Menschen. Deswegen am besten vornehmen, gar nichts Schlechtes zu tun, denn selbst dann werden wir trotzdem noch hier und da Verfehlungen leisten. Ja, solche, im Koran heißt es auch, solche werden in Jahannam sein, solche werden bestraft werden. Warum? Weil sie pflegten unsere Verse, unsere Zeichen. Ayatina, unsere Zeichen, ob koranische Zeichen oder die Zeichen, die in der Schöpfung verbreitet sind oder was auch immer für Zeichen, alles ist ein Zeichen, was auf Allah hinweist, sie taten daran Unrecht. Und was ist das Recht der Zeichen? Dass sie geglaubt, akzeptiert und umgesetzt werden. dass sie zu Allah führen und dass man das zulässt, dass sie dich zu Allah führen. Wer das Recht ihnen nicht gibt, der hat an ihnen Unrecht getan. Und dann darüber hinaus natürlich sich darüber lustig machen und all das, das kann man dann natürlich noch weiterführen ins Verderben. Diese haben sich selber lustig gemacht. Ja, und auch die Leute machen sich ja lustig, die Leugner des Glaubens, die sagen, ja, wie soll das denn gewogen werden und so, es ist doch Märchen, na'udhubillah. Ja, wie soll denn ein Wort, was ich vor 10 Jahren gesagt habe, wie soll das denn gesprochen oder gewogen oder gemessen werden? Und gerade jetzt aber in unserer Zeit, ja, wir sind in einer sehr technologisch fortgeschrittenen Zeit, das muss man schon anerkennen. Und es gibt Geräte, die die Verschmutzung in der Luft messen. Es gibt ein Gerät, was einen, wenn du ein Blatt Papier hast und du wiegst das, ja, und dann machst du einen Punkt ganz leicht mit einem Bleistift drauf. Es gibt so feine Messgeräte, die das sogar messen können. Es gibt Lautstärke-Messgeräte, ja, und es, wir wissen jetzt auch, dass alle Worte, die jemals gesprochen wurden, dass die als Soundwaves, also als, ja, ihr versteht das Wort, als Wellen, Geräuschwellen, dass die erhalten bleiben in der Atmosphäre. Ja, und das, ich habe mal ganz, ganz früher gehört, dass die ein Gerät entwickeln wollten, mittlerweile gibt es das wahrscheinlich sogar schon, Gerät entwickeln wollten, wie man diese schon gesagten Soundwaves quasi wieder abspielen kann. Allah beschütze uns, Allah bewahre. Und so wird das ja sein am Tag der Auferstehung. Alles kommt zurück. Ja, unsere Haut speichert vielleicht unsere gesagten Worte. Im Koran heißt es doch, dass wir werden ihre Haut sprechen lassen. Ja, für Allah ist das ein leichtes, wenn wir sogar jetzt sogar schon sehen, dass Menschen in die Richtung sogar schon einiges entwickelt haben. Ja, und deswegen, dass daran kein Zweifel, das gehört zu Iman-Grundlagen, die Waagschale am Tag der Auferstehung. Ja, und nochmal, dieser Gedanke soll uns dazu führen, dass wir uns immer wieder prüfen, uns ernsthaft sind darüber, über die Dinge, die wir gewogen, die für uns gewogen werden. Ernsthaft für das Schlechte. Und darüber bewusst, dass, Moment mal, ich muss das wiedersehen irgendwann, das wird irgendwann als Gewicht auf meiner Waagschale wieder erscheinen. Ich kann nicht einfach alles sagen, alles tun, mich benehmen, wie ich möchte. Das geht nicht, weil, ja, das kommt irgendwann zurück. Und genauso auch das Gute. Ja, wir müssen verantwortlich und ernsthafte Menschen werden über unsere eigenen Taten. Alles wird zurückkommen, alles wird wieder vor uns erscheinen. Ja, dann in den nachfolgenden Ayat wird die Dankbarkeit angesprochen, die Gnaden Allahs gegenüber, im ersten Kontext den Mekkanern und im weiteren Kontext allen Menschen gegenüber, wird erwähnt. Und eine Gnade wird immer erwähnt, um Dankbarkeit zu erwecken. Und Dankbarkeit als Motivation, dass man Allah folgt, der dir so viel gegeben hat. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشٍ. Und wir haben euch auf der Erde eine feste Stellung verliehen und wir haben auf ihr, also auf der Erde ist damit gemeint, für euch Lebensunterhalt erschaffen. Ma'aish, was man zum Leben braucht, was man als Versorgung bekommt. Ja, all das ist damit gemeint. Ma'aish kommt von Ein Yashin, Ishatun Radia, wie ihr alle bestimmt könnt, das Wort. Ein gutes Leben. Ja, also Leben allgemein, aber auch Lebensunterhalt. Beides steckt in dem Wort drin. Ma'ish ist das Wort, woher das kommt. Was man zum Leben braucht, ja, ist auch Ma'ish. Also wir haben euch nicht nur Leben gegeben und euch nicht nur auf die Erde eine feste Stellung gegeben, sondern wir haben euch auch darin alles gegeben, was ihr braucht, um zu leben. Wie wenig seid ihr dankbar? Und das ist so eine große Wahrheit über den Menschen. Wie wenig ist er dankbar? Wir müssen uns bemühen, dankbar zu sein. Wir müssen bewusst an die Gnaden denken. Es sollte ja eigentlich ein Grundzustand sein. Überlegt mal. Wenn jemand so viel bekommt, alles, was er hat, hat er bekommen. Nichts ist von dir selber. Und trotzdem ist der Grundzustand, in dem wir uns oft befinden, zugegeben, ist ja eine negative Haltung, die ich gerade äußere, aber ja, um uns ein bisschen aufzuwecken, der Grundzustand, in dem wir meistens sind, ist, dass wir undankbar sind und für Dankbarkeit müssen wir uns bemühen. Wie wenig seid ihr dankbar? Ja, Allah erinnert uns nochmal an seine Gnaden gegenüber seinen Dienern, dass er uns auf der Erde einen Aufenthaltsort gegeben hat. Er hat die Erde auch gefestigt für uns, ja, mit Bergen und so weiter, hat die Erde zu uns, für uns eine Heimstätte gemacht und uns auch die Fähigkeit gegeben, Nutzen von der Erde zu ziehen. Und was ist alles dafür nötig, damit das überhaupt möglich ist? Ja, es muss einen Wasserkreislauf geben, es gibt Luftströmungen, es gibt regelmäßige, wie sagt man, Klimaänderungen, damit wir planen können, Ernte einholen können. All das muss funktionieren, damit wir Nutzen, Lebensunterhalt erwerben, beschaffen, kriegen können. Ja, und deswegen, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Und wenn ihr die Gnaden Allahs zählen würdet, ihr würdet sie niemals alle aufzählen können. Wahrlich, der Mensch ist sehr ungerecht, sehr, sehr undankbar. Makanna kommt von Mim Kaf Nun, und wenn das mit, wenn nach Makanna ein Lam erscheint oder erscheinen würde, dann kann es auch heißen, wir haben euch Macht gegeben. Ja? Aber hier, wir haben euch eben eine feste Stellung gegeben, Makannakum. Die Mekkaner, wenn sie damit gemeint, dass sie in Mekka eine feste Stellung hatten, sie waren dort sehr angesehen, sie hatten eine Machtstellung dort, sie haben schon lange dort gelebt und hatten eine feste Bleibe. Und wenn alle Menschen damit gemeint sind, dann natürlich, ja, dass die Erde als solches für uns ein Wohnort ist. Und auch aber, dass der Mensch allgemein über die restliche Schöpfung in dem Sinne übersteht, dass die restliche Schöpfung ihm untergeordnet ist. Ja, der Mensch kann Nutzen ziehen von der restlichen Schöpfung und nicht umgekehrt. Ja, also zum Beispiel jetzt, Tiger haben nicht Menschenhautteppiche, das ist Astaghfirullah, tut mir leid, blödes Beispiel, sondern umgekehrt. Obwohl der Tiger gefährlicher ist, ist trotzdem der Mensch mit solchen Talenten ausgestattet, dass er, obwohl das nicht erlaubt ist, weil das sind ja, Tiere, die man nicht, wie sagt man, ja, essen darf man die sowieso nicht und deren Hautgerben, okay, da gibt es Ikhtilaf. Ja, aber Menschen haben trotzdem, ja, können die Haut eines Tigers abziehen und als Teppich oder sonst was gebrauchen. Ja, also der Mensch hat die Machtstellung auf der Erde, die er natürlich nicht missbrauchen darf, er ist verantwortlich, aber nichtsdestotrotz hat er diese übergeordnete Stellung von Allah bekommen. Stellt euch mal vor, das wäre umgekehrt und wir müssten uns in den Wäldern verstecken vor jagenden Tieren. Ja, stellt euch mal vor, die Kühe und Rinder und Schafe würden uns jagen. Das könnte, ich meine, Allah hat das ja aufgeteilt. Ja, wer sagt denn, dass es immer so sein muss und immer so gewesen oder ja, dass das quasi gar nicht anders geht? Das ist eine Gnade Allahs, dass er uns das alles gegeben hat. Und trotzdem ist der Mensch sehr, sehr undankbar. Und interessant ist hier, dass Allah das Thema Undankbarkeit anspricht und dann, jetzt, inshallah, nächstes Mal machen wir weiter, und dann darüber das nächste Thema sein wird, wie Iblis verspricht, ja, oder sagt, dass ich werde mein Bestes tun, dass du sie nicht dankbar findest. Also Allah erinnert uns, das schaut mal, ihr seid echt nicht so besonders dankbar. Und siehe da, das nächste Thema wird sein, wie das genau das Hauptziel von dem Shaitan ist, dass er uns eben nicht dankbar sein lässt. Ja, dann machen wir nächstes Mal, inshallah, weiter. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.